ARD.
Michael, du hast uns heute Töne aus lange vergangenen Zeiten mitgebracht. Ja, so lang sind es jetzt auch wieder nicht, aber schon ein bisschen aus der Vergangenheit. Wir werfen jetzt sozusagen ein Ohr in die Mottenkiste der Medientechnik.
Genau, was wir jetzt gleich hören, ist 45 Jahre alt, aber Mottenkiste stimmt nicht so ganz, weil die Technik, um die es geht, die ist immer noch im Einsatz. Hören wir mal rein.
Videotext für ARD und ZDF entwickelt vom Institut für Rundfunktechnik in München. Gewissermaßen im Huckepack-Verfahren zum normalen Fernsehprogramm werden die Zusatzinformationen ausgestrahlt und hier gespeichert. Um diese Technik zu ermöglichen, müssen die Empfänger mit einem Zusatzgerät, einem sogenannten Decoder, ausgerüstet sein.
Ja, so berichtete die ARD damals 1980 voller Stolz über ihren neuen Service. Der Teletext oder auch Videotext genannt, war gewissermaßen eine Zusatzdienstleistung in einer Zeit, in der sich der PC, also der Computer für zu Hause, immer mehr durchsetzte. Und damals war das Publikum sehr interessiert an neuen Techniken. Und noch heute ist der Videotext sehr lebendig und auch beliebt, denn laut einer im Herbst letzten Jahres durchgeführten Studie nutzten 49% der Deutschen den Videotext. Und auch erstaunlich viele junge Zuschauer, also jeder Dritte und jede Dritte, die Fernsehen schaut, greift gelegentlich zum Videotext. Also man kann sagen, Retro-Techniken wie der Videotext sind durchaus immer noch oder wieder beliebt.
Ja, der Videotext hat wirklich eine sehr erstaunlich lange und zähe Lebenszeit. Das kann man schon so sagen. Ich hingegen bin jetzt nicht immer so auf Nostalgie gebürstet, wie man vermuten könnte. Ich erinnere mich noch mit Grausen geradezu an etwas, was ich zu meiner Studienzeit, also in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, machen musste. Da war ich nämlich an einem Forschungsprojekt beteiligt. Da ging es um die Einführung von Bildschirmtext. Also es ist nicht Videotext, sondern Bildschirmtext, kurz BTX. Kannst du dich an das noch erinnern?
Absolut, ja.
Da gab es so Terminals, die standen dann in den Postämtern. Die waren also ziemlich groß und robust und man konnte, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr was. Aber in Frankreich gab es Minitel, das war schon ein bisschen eleganter. Das ersetzte bei denen sogar sozusagen das Telefonbuch oder das Adressbuch und das konnte man auch zu Hause haben. War aber auch so eine Art Bildschirmtext. Aber naja, irgendwie ist es verschwunden. War zu kompliziert vielleicht.
Ja klar, also nicht alles, was alt ist, hat auch eine gute Patina angesetzt und noch heute eine treue Anhängerschar. Aber jetzt nicht nur alte Autos finden immer wieder Liebhaber, die viel Geld für den Oldtimer auf den Tisch legen, sondern auch für alte Medientechnik. Das gibt's ja auch.
Ja, es gibt immer noch sehr gut besuchte Radiomuseen beispielsweise, wo sich Leute alte Röhrengeräte anschauen und sich am, wie manche sagen, warmen Klang erfreuen der Röhren. Oder inzwischen gibt es auch einen Markt für alte Computer. Eigentlich für fast alles. Du hast ja offenbar auch so einen Hang zu nostalgischen Geräten.
Ja, Hang würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe noch ganz viele CDs zu Hause und habe mir neulich auch mal so einen alten Film auf DVD angeschaut. Da war es aber ganz interessant. Da hatte ich dann gedacht, okay, diese alte DVD-Technik, die fand ich dann schon so ein bisschen, ja, altmodisch und habe dann so gedacht, okay, also dass die DVD jetzt so zu verschwinden droht, da hatte ich jetzt nicht ganz so viele romantische Gefühle dazu. Aber das ist natürlich ab einem gewissen Punkt dann einfach auch Geschmackssache.
Was macht alte Medientechnik so beliebt? Woran erinnert sie uns? Was ist sozusagen ihr Versprechen? Steht sie für die gute alte Zeit oder erfüllt sie einfach nur ein ästhetisches Bedürfnis? Denn manche hochmoderne Technik lässt sich ja zum Beispiel auch gut im Retro-Look vermarkten. Das wollen wir heute wissen. Videotext, Vinyl und Faxgerät vom Reiz der Retro-Technik ist jetzt unser Thema. Ich bin Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Michael Mayer. Und eingeladen haben wir uns den Medienwissenschaftler Dominik Schrey, der an der Universität Siegen sich ähnliche Fragen gestellt hat und sie versucht hat, wissenschaftlich zu beantworten. Hallo, Herr Schrey.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Was hat Sie denn dazu bewogen, und das haben Sie, zu diesem Thema, über das wir heute reden, eine ganze Doktorarbeit zu schreiben?
Ja, das ist tatsächlich inzwischen ein bisschen her. Also diese Arbeit hatte den Titel Analoge Nostalgie in der digitalen Medienkultur, ist 2017 erschienen, also selbst inzwischen ein bisschen retro. Und die Ausgangssituation war eigentlich so dieser Moment in den 2010er Jahren, in denen ja eigentlich eine ganze Reihe von bereits totgesagten analogen Medienformaten und Technologien irgendwie doch nicht so richtig verschwunden sind oder zum Teil sogar richtige Revivals gefeiert haben. Also zum Beispiel die Schallplatte, aber auch ja die Polaroid-Fotografie war so ein anderes Feld. Das war so die eine Seite dieses Phänomens. Auf der anderen Seite gab es aber gleichzeitig so einen Trend, die spezifische Ästhetik dieser analogen Medienformate, digital nachzuahmen. Und zum Beispiel war das die Zeit, in der diese Retro-Filter auf Instagram sehr beliebt waren. Also das heißt, man konnte mit einem Klick oder einem Berühren des Touchscreens eine Handy- oder Smartphone-Fotografie so aussehen lassen, als wäre sie eben vor 30 Jahren mit einer kaputten Kleinbildkamera aufgenommen worden. Und das gab es in einer ganzen Reihe von verschiedenen Bereichen, also auch zum Beispiel, dass das Knistern der Schallplatte wieder eingeführt wurde, also auch schon ein bisschen vorher, in Musikproduktion, um die so ein bisschen aufzurauen und ein bisschen vielleicht lebendiger oder gemütlicher klingen zu lassen. Und ich habe mich damals mit diesen zwei Seiten eigentlich derselben Medaille beschäftigt, unter diesem größeren Begriff der Nostalgie oder der analogen Nostalgie.
Herr Schrey, ich würde Sie gerne nochmal fragen, und zwar, weil ich vorhin den Videotext erwähnt habe, und zwar, das ist ja so ein ganz schönes Beispiel für eine recht alte, auch so ein bisschen altmodische Technik. Also wenn man sich das jetzt mal visuell ansieht, das sieht ja aus wie so ein Computerspiel in den 80er Jahren. Aber ich würde behaupten, warum Leute das immer noch ganz gerne nutzen, ist auch die ganz einfache Bedienbarkeit. Ist denn diese einfache oder einfachere Bedienbarkeit bei diesen alten Medientechniken vielleicht auch so ein Argument, warum Leute das gerne nutzen?
Ja, durchaus. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von sehr, sehr unterschiedlich gelagerten Gründen, warum so eine Technik weiter genutzt wird oder vielleicht auch wiederentdeckt wird. Also der Videotext oder Teletext ist ja, also medienhistorisch gesehen, noch gar nicht so furchtbar alt. Also im Vergleich jetzt zum Fernsehen selbst oder auch zum Radio zum Beispiel, die ja auch beide noch da sind. Aber klar, das sieht heute ein bisschen aus der Zeit gefallen aus mit dieser Ästhetik. Und das ist irgendwo erstmal erstaunlich, dass das nicht verschwunden ist mit der Abschaltung des analogen Fernsehsignals. Auch wenn es natürlich ausgedünnt wird. Ja, aber also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist der, den Sie angesprochen haben. Vielleicht darüber hinaus auch, dass das ein sehr begrenzter Informationsraum ist. Also es ist ja klar abgesteckt. Es ist eben nicht wie das World Wide Web, dass man quasi von einem Hyperlink zum nächsten gehen kann und von Hölzchen auf Stöckchen kommt. Der Teletext ist eben sehr, sehr stark verknappt immer schon. Also, und das kann natürlich sehr reizvoll sein, gerade in der Zeit, in der schon Wikipedia-Artikel zu irgendwelchen abseitigen Themen länger sind als Seminararbeiten an der Uni.
Haben Sie denn selbst in gewisser Weise einen emotionalen Bezug zu dem, was manche Retro-Medientechnik nennen, andere etwas abfällig einfach nur Elektroschrott? Also wo tickt es denn da bei Ihnen so?
Ja, also ich meine, ich muss sagen, ich habe mich vor allem mit der Schallplatte sehr stark nostalgisch vielleicht zu einem gewissen Grad identifiziert. Und insofern war das natürlich auch ein bisschen biografisch bedingt. Ich bin auch ein Kind der 80er und hat mich natürlich auch interessiert, ja, mir anzuschauen vor dem Hintergrund, was mich selbst an diesen alten Apparaten oder eben gerade an der Schallplatte so richtig als Gegenstand auch noch interessiert.
Wir haben das ja vorhin auch in unserem Gespräch gesagt, also dass ja manche alte Medientechniken, also wenn man sie heute wieder benutzen will, ja ein richtig teurer Spaß sind. Also das finde ich bei der Schallplatte zum Beispiel interessant, wenn man sich da jetzt mal im Netz mal umguckt oder in Großstädten gibt es ja auch manchmal Vinyl-Schallplattenläden sogar jetzt wieder. Das ist ja ein teurer Spaß, da reden wir ja von 30, 40, 50 Euro für eine Schallplatte, wo ich dann immer gedacht habe, okay, also das muss man sich leisten wollen, wenn man da wieder so richtig einsteigen will.
Ja, das ist durchaus in all diesen Bereichen so, dass, also es gibt erstmal so eine Phase, in der das quasi die günstigere Alternative ist. Also alte Technik ist noch da und meistens deshalb günstig. Also so in den 90er Jahren hat man Schallplatten in den Läden oft auch relativ günstig bekommen können. Heute sind das alles super erschlossene Sammlermärkte, in denen man sehr viel Geld lassen kann. Noch krasser ist das bei der analogen Fotografie, wo man für alte Kameras zum Teil richtig, richtig investieren muss oder auch im Bereich analoger Synthesizer und solcher Dinge. Also das ist durchaus ein Mittel der sozialen Distinktion, dass man eben auch zeigen möchte und kann in vielen Fällen, dass man sich eben etwas Besonderes leisten kann. Und es hat natürlich auch den Aspekt, dass man eine Schallplatte anders als einen MP3-File oder als ein Spotify-Stream tatsächlich als Objekt besitzen kann, sich ins Regal stellen kann, anschauen kann, verleihen kann sogar und verlieren, zerkratzen und so weiter kann. Das geht ja alles mit dem digitalen Stream zum Beispiel nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Sie haben ja eben schon gesagt, es gäbe ja schon sehr lange Radio und Fernsehen und die seien ja nun durchaus auch immer noch da. Das ist natürlich, Gott sei Dank, richtig. Andererseits aber die Empfangsgeräte verschwinden. Also ich brauche heute, und das schon länger eigentlich, kein Radiogerät mehr, um Radio zu hören, und eigentlich auch kein Fernsehapparat mehr, um Fernsehen zu schauen. Das heißt, irgendwie entkoppeln sich doch da gerade die Medien von ihren auch Spielgeräten sozusagen.
Das ist die Situation natürlich seit den 80ern eigentlich, dass immer mehr verschiedene Formate oder verschiedene Sinnesmodalitäten, die angesprochen werden können, zusammengelegt werden. Also das war ja medienhistorisch auch vorher immer wieder schon der Fall, also dass zum Beispiel dann zum Stummfilm noch der Ton dazu kam und so weiter. Sowas gibt es durchaus schon länger, dass eben verschiedene Medientechniken ja fusionieren oder dass man Wege entdeckt, eben mit einem Gerät verschiedene Kanäle gleichzeitig abzudecken. Und im Kontext eben der Digitalisierung ist das ganz besonders der Fall. Und das war mal so in den 80er Jahren auch so eine These, dass eigentlich die Medien als solche verschwinden und dass das alles aufgeht in diesem einen digitalen Medium. Wenn man eben hinschaut, ja, also es gibt selbst noch die alten Empfangsgeräte. Manchmal funktionieren sie noch. Also meistens verschwindet das eben nicht komplett.
Ich finde es ja ganz interessant, wenn man jetzt so mit Medienentwicklern spricht, dann haben die immer so ein Wort im Munde, das nennt sich dann so die Killer-Applikation. Also das meint den wesentlichen Vorteil, den eine neue Technik mitbringen muss, damit die Leute dann überzeugt sind, sich diese jeweilige neue Technik auch zuzulegen. Also der iPod, das war ja dann quasi der Ersatz für den Walkman, wo man sich dann selbst bespielte oder gekaufte Audiokassetten gehört hat. Das ist ja auch schon lange, lange vorbei. Und das hat die Leute dann überzeugt, weil es viel kleiner und viel praktischer und viel schneller war und so. Ist das denn irgendwie auch relevant, also dass dann so ein Zusatznutzen einfach dann auch zum Verschwinden einer alten Technik führt, weil die Leute dann ja überzeugt sind von so einer neuen Technik?
Ja, ich glaube, es ist so, dass dieser Zusatznutzen nicht sozusagen von selbst gegeben ist. Ein ganz extremes Beispiel war die Einführung der CD, wo wirklich mit massiver Marktmacht und mit riesigen Marketingkampagnen eigentlich dem Publikum, das Musik gehört hat, erstmal beigebracht wurde, dass die Schallplatte irgendwie nicht so richtig taugt im Vergleich zu der CD, was ja gar nicht unbedingt so selbstverständlich erstmal ist. Das heißt also, diese Überlegenheit einer neuen Technik als Killer-App zum Beispiel muss oft sehr, sehr mühsam erstmal hergestellt und vermittelt werden, weil oft das ja auch bedeutet, dass man viel Geld nochmal investieren muss in etwas, was man eigentlich schon hat. Also sich zum Beispiel auf CD nochmal Musik kaufen, die man schon auf Schallplatte oder auf Kassette besessen hat, oder MP3-Dateien, die man mühsam vielleicht sich selbst digitalisiert hat. Ja, also es bedeutet häufig, dass man irgendwie einen Mehraufwand ja auch erstmal hat. Aber dieser Mehrwert ist etwas, was natürlich letzten Endes medienhistorisch dazu führt, dass eine Technik sich durchsetzt gegenüber einer anderen.
Andererseits gibt es ja in der Medienforschung so etwas Ähnliches wie den Energieerhaltungssatz in der Physik, nämlich das sogenannte Riepelsche Gesetz, wonach kein etabliertes Medium jemals völlig außer Dienst gestellt wird. Ein schönes Beispiel dafür ist die Brieftaube. Die fliegt auch heute noch, auch wenn nur noch zum Zeitvertreib der Züchter. Aber es gibt sie noch.
Genau, ja. Also dieses Riepelsche Gesetz ist selbst auch so eine ganz lustige Geschichte, weil es ist ja tatsächlich 1913 schon formuliert worden, ursprünglich mal in Bezug auf die Post eigentlich. Und ja, hat selbst so ein ganz interessantes Nachleben, wurde im Zuge dieser Digitalisierungsdebatten nochmal entdeckt als quasi Gesetzmäßigkeit. Und man kann natürlich dann darüber streiten, also wie weit gibt es die Brieftaube in dem Fall vielleicht tatsächlich noch, weil sie natürlich tatsächlich eine sehr nischige Anwendung nur noch erfährt. Und das ist sehr häufig so, also dass neue Medien alte nicht komplett verdrängen oder verschwinden lassen, sondern eben in neue Felder verschieben oder verdrängen.
Aber eine Sache fällt mir noch ein, weil ich neulich mit einem Kollegen sprach, und zwar, weil ich am Anfang auch meine CDs erwähnt habe, wo ich dann immer so denke, manchmal vielleicht soll ich die jetzt einfach auch mal irgendwie in den Stream oder in die Cloud mal alle mal überspielen oder so. Und dann hat der Kollege gesagt, na, wart's mal ab. Also in ein paar Jahren, da wird vielleicht die CD wieder ganz modern sein, weil sie wieder so eine Renaissance erfährt. Das ist ja auch ganz spannend, sich zu überlegen, welche alte Medientechnik könnte demnächst oder in ein paar Jahren möglicherweise wieder ganz en vogue sein, ne? Das ist ja auch eine interessante Frage.
Ja, definitiv. Also ich bin bei der CD bin ich auch gespannt und tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil die war eine Zeit lang so überall, also auf Zeitschriften hat man kostenlos noch eine CD mit drauf geklebt, dass sie so sehr schnell so auch einfach durch diese Allgegenwärtigkeit ein bisschen entwertet wurde und heute in ihrer Funktionalität, ja, weiß nicht, wenig Sinn hat. Also da gibt's eben dann doch noch ältere Medien wie die Kassette oder die Schallplatte, die irgendwie mehr Reiz haben von ihrer Haptik her, vielleicht auch von der Arbeit, die da reinfließt, also dass man ein Mixtape aufnimmt und nicht einfach mit ein paar Mausklicks etwas kompiliert. Also das ist ja auch ein Zeichen von Arbeit, die in etwas geflossen ist, ja, also so wie das Handarbeitprodukt plötzlich nach der Einführung industriell gefertigter Produkte aufgewertet wurde. Vorher gab es das in der Form ja nicht.
Ich hätte da auch noch eine letzte Frage. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass früher, ich nehme jetzt mal den Begriff von Michael Killer-Applikation, war ja die Killer-Applikation, die Qualität wird besser, das Bild wird schärfer, der Ton wird noch brillanter. Wir haben uns in unseren jüngeren Jahren sauteure sogenannte Anlagen ins Zimmer gestellt mit riesen Boxen und weiß der Teufel, damit es auch ja gut klingt. Und die Fernseher wurden immer größer, sind so heute auch noch. Das Bild wurde immer schärfer. In Wirklichkeit scheint aber jetzt der Trend doch dahin zu gehen, dass es viel wichtiger ist, dass man überall, wo man gerade ist und gerade Lust hat, über die Inhalte verfügen kann. Also natürlich ist durchaus die Qualität eines Musikstücks, das ich über mein Handy höre, nicht schlecht, aber hat keine Chance gegen meine Anlage, die ich auch komischerweise immer noch zu Hause rumstehen habe. Aber das ist jetzt nicht mehr das Argument. Ich glaube, ich habe die schon mehrere Jahre nicht mehr eingeschaltet.
Also es gibt ja auch Studien, die belegen, dass zum Beispiel Jugendliche, die mit Spotify und Smartphones sozialisiert worden sind, den Klang von MP3s mit starker Kompression sehr viel besser finden oder als qualitativ hochwertiger empfinden als eine unkomprimierte Aufnahme oder so. Also das, was Qualität ist, ist ja letzten Endes eine psychologische Komponente auch zu einem gewissen Grad oder was man als Qualität empfindet. Das lässt sich einmal ausdrücken in solchen Zahlen, aber ab einem bestimmten Punkt wird das ja auch beliebig, ob jetzt eine Filmaufnahme 4K oder 8K ist. Auf meinem kleinen Monitor macht das für mich ja dann auch irgendwann keinen Unterschied mehr zum Beispiel.
Das ist übrigens auch ein ganz interessanter Punkt, ne, dass die Geräte natürlich dann auch manchmal ja nicht mitspielen bei diesen Medientechniken. Herr Schrey, das war sehr spannend. Wir haben zurückgeschaut in alte und neue Medientechniken mit dem Medienwissenschaftler Dominik Schrey an der Uni Siegen. Herr Schrey, danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, ich danke auch. Und ich bin vor allen Dingen mal sehr gespannt, wirklich, Michael, was der nächste Retro-Trend wird, was ich dann irgendwie aus dem Schrank holen kann und sagen, na, ich hab's noch, Gott sei Dank.
Ja, vielleicht die CD.
Ja, davon habe ich noch jede Menge. Davon habe ich noch jede Menge.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.